Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind bei diesem Gespräch, aus dem wir heute so eine Art Sprechstunde machen. Zu Gast ist Dr. Matthias Manke, Sportarzt, Orthopäde, Buchautor, zugeschaltet aus Essen. Und das erklärt schon ein bisschen, warum sein Spitzname Revierdoc ist. Hallo Matthias Manke.
Hallo, schönen guten Morgen hier aus Essen.
Wie geht's uns denn heute?
Uns geht's heute wunderbar. Ich bin montags bis freitags sonst um diese Zeit immer in der Praxis und reize dann meinen 10-12-Stunden-Tag ab und genieße es, heute einfach mal hier in Essen zu sitzen mit einem sehr angenehmen Gesprächspartner.
Und vielen Dank. Sie antworten auf diese Frage, die ich wirklich in die Kategorie überflüssige Fragen im Leben einordne. Wie geht's uns denn heute? Ist es wirklich so, dass das Medizinstudentinnen und Studenten irgendwann mal gesagt wird, dass das die Einstiegsfrage ist, wenn man ins Krankenzimmer kommt?
Ich glaube, so ist es nicht. Also man macht das am Anfang so, und wenn man dann an den ersten, zweiten Patienten gerät, der sagt also, mir geht's schlecht, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, dann weiß man, dass diese Frage irgendwann unpassend ist. Ja, also die alten Herren im weißen Kittel machen das vielleicht noch. Ich bin da raus und frage mal, wie geht es Ihnen? Was führt Sie zu mir? Warum ärgern Sie mich heute?
Und das ist schön, dass wir eine Stunde miteinander reden können. Dr. Matthias Manke, der Revierdoc mit eigener Praxis in Bochum, also im Revier. Er hat mehrere Bücher zu den Themen Rücken, Nacken, Bewegung mitverfasst. Wir werden den Mann kennenlernen und unter anderem erfahren, warum wir besonders unsere Füße verwöhnen sollten. Der Sportarzt, der Orthopäde Matthias Manke. Herr Manke, ich mache jetzt mal einen Test. Alle, ja, die zuhören gerade, Achtung, eine Frage an Sie alle. Wer von Ihnen hat keine Probleme irgendwo am Körper? Also nichts am Nacken, an den Schultern, am Rücken, an der Hüfte, den Knien, den Füßen. Herr Manke, ich kann das jetzt nicht kontrollieren und Sie auch nicht, aber ich gehe schwer davon aus, dass sich gerade niemand meldet.
Ich gehe auch davon aus. Also kommt immer oft nochmal aufs Alter drauf an. Also die Kinder, Jugendliche, die haben vielleicht noch Glück. Aber irgendwo fängt das ein oder andere Wehwehchen letztendlich an. Und wir sind es natürlich gewohnt, sowas zu ignorieren. Und wir sagen, was von alleine kommt, das geht von alleine auch irgendwann weg. Wenn es dann von alleine nicht irgendwann weggeht, dann landet man bei mir oder bei einem meiner Fachkollegen. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, je älter ich werde, umso mehr Zimperlein habe ich.
Wo tut's Ihnen gerade weh?
Oh, mir tut's weh. Ich habe ein Buch in meinen Rücken geschrieben. Ab und zu habe ich immer wieder Rückenschmerzen. Das erinnert mich daran, dass ich wieder vielleicht doch verstärkt was tun müsste. Und wenn ich aber auf Sport mache und da exzessiv übertreibe, merke ich es auch ein, zwei Tage später. Also ich sag mal so, wenn ich morgens aufstehe und keine Schmerzen habe, dann müsste ich mir überlegen, ob ich tot bin. So weiß ich immer, wenn es morgens so ein bisschen zippt. Ich lebe noch und ich lebe intensiv.
Schön, dass Sie auch im Konjunktiv unterwegs sind, dass ich was tun müsste. Ja. Ich habe ja gesagt, wir machen aus diesem Gespräch so eine kleine Sprechstunde. Ja. Der Kollege, der draußen vor der Glasscheibe sitzt, der hat Achillessehne. Der andere Kollege, der zu Hause mutmaßlich auf dem Sofa liegt, hat das, womit Sie sich auch auskennen, Rücken. Sind wir selber schuld?
Ja, leider ist das so. Wir sind selber schuld und das ist nicht einfach so von der Natur gegeben, dass wir Beschwerden entwickeln, aber es liegt letztendlich an unserem Alltag, wie wir uns bewegen. Ja, und da muss jeder in sich hineinhorchen. Bewegen wir uns in alle Richtungen, trainieren wir, stärken wir unsere Muskeln, dehnen wir sie auch letztendlich. Unser Körper muss immer so in einem dynamischen Gleichgewicht leben. Und wenn der eine viel sitzt, dann verkürzen die Muskeln und wenn man die nicht dehnt, dann hat man Probleme und dann kommt es zu Achillessehnenbeschwerden. Also die können natürlich auch vom vielen Sitzen kommen, ohne Bewegungsausgleich zum Beispiel.
Der Kollege möchte gerne wissen, ob das mit dem Dry Needling die richtige Lösung ist.
Tja, Dry Needling, das sind alle symptomatische Therapien. Man sollte seinen Arzt immer fragen, ja, warum habe ich das eigentlich? Ja, und wir können ja Dry Needling machen, Stoßwelle spritzen oder so. Man muss sich vor Augen führen, ja, die Achillessehne, die hintere Muskulatur ist letztendlich verkürzt und die muss ich dehnen und damit löse ich das Problem. Und auf dem Weg dahin kann ich Dry Needling machen.
Um Dry Needling zu erklären, das sind diese wirklich gemeinen Nadeln, die die Expertin oder der Experte an die Schmerzstelle so wie so eine Nähmaschine so tak 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 da immer wieder reinhaut.
Perfekt erklärt. Die einen machen es mit Kanülen, die anderen machen es mit Akupunkturnadeln halt. Und das setzt natürlich im Gewebe eine Reaktion in Gang. Und diese Reaktion soll uns natürlich helfen. Die soll die Entzündungsstoffe abbauen. Und damit kann man auch zu einer Beschwerdefreiheit kommen. muss aber dann letztendlich wieder was tun, sonst kommt dieser Effekt der Schmerzen immer und immer wieder.
Wenn man Ihre Bücher liest, und Sie haben es gerade auch gesagt, es kommt auf die Bewegung und auf den Bewegungsausgleich, das erzählen Sie eigentlich mantramäßig immer wieder, Bewegungsausgleich zu schaffen. Das klingt so einfach. Machen Sie das doch mal bitte mit uns. Wie sieht es denn im Alltag genau aus? Wie schaffe ich diesen Bewegungsausgleich?
Super Frage, und das ist immer das, was ich meinen Patienten auch sofort zu vermitteln versuche. Wir müssen uns darüber klar werden, wie sitzen wir denn den ganzen Tag? Ja, und da kann jetzt jeder mal in sich hineinhorchen. Ja, der Kopf ist leicht nach vorne gebeugt, die Schultern sind nach vorne geführt, ja, die Hüften sind wie die Kniegelenke um 90 Grad gebeugt. Und das ist eine Haltung, die nehmen wir 8 Stunden vielleicht auf der Arbeit an, dann gehen wir nach Hause, sitzen da wieder rum, gucken aufs Smartphone, sitzen abends auf der Couch. Und letztendlich die Richtung in die Bewegung in die andere Richtung, die fehlt uns. Das heißt einfach mal den Kopf gegen Widerstand, ja, gegen die Wand drücken oder beim Autofahren gegen die Nackenstütze. Also eine andere Bewegungsrichtung. Und es ist nicht immer nur das Dehnen, sondern wir müssen unsere rückseitige Muskulatur auch mal kräftigen und stärken. Und da scheitert es im Regelfall dran.
Und das Stärken geht mit dieser Nackenstütze? Also
genau, also die einfachste Übung sage ich einfach mal, wir gucken alle nach vorne, aber wer guckt jetzt mal irgendwann nach oben, guckt in den Himmel? Ja, das ist nur eine Bewegung, aber wenn wir jetzt noch gegen Widerstand arbeiten müssen, ja, also andersherum, wenn wir im Fitnessstudio sind und unseren Bizepsmuskel am Oberarm trainieren, ja, dann
Lieblingsübung
vieler Menschen halt, ja, kräftigen geht aber nicht, indem man sagt, ja, ich strecke den Arm und gehe mit dem Igelball drüber und dann wächst der Muskel. Nein, ich muss immer gegen Widerstand trainieren, meine Muskulatur. Und so ist das halt auch mit dem Kopf an die Wand. Einfach mal den Kopf gegen die Wand drücken, 10 Sekunden richtig kräftig, 10 Sekunden entspannen, wieder 10 Sekunden gegendrücken und das 2 Minuten lang, morgens, mittags und abends. Und dann habe ich irgendwann eine relativ starke Nackenmuskulatur und wundere mich auf einmal, warum meine Nackenschmerzen, meine Kopfschmerzen, mein Schwindel vielleicht weniger wird.
Sie beschäftigen sich ja in einem ganzen Buch damit, Schluss mit Nackenschmerzen. Und als ich da durchgeblättert und durchgelesen habe, bin ich auf diese Grafik gestoßen, wo Sie uns erklären, wie schwer eigentlich unser Kopf auf diesem Gebilde liegt, auf dem Nacken, ja, was den Kopf hält. Und ich habe mich gefragt, sind diese Nackenschmerzen, weil Sie dann auch erklären, je weiter der Kopf nach vorne geht und wir dieses Doppelkinn machen, ist das ein Generationenproblem? Weil wir, also ich meine, wir gucken ja ewig auf unsere Handys. Es sind, glaube ich, 180 Minuten am Tag.
Minimum. Das ist ja, also Ausreißer nach oben gibt es auf jeden Fall. Ja, das ist unserem Lebensstil einfach geschuldet halt. Wir kommen nicht mehr aus dieser Position heraus.
Doch, wir müssen das Handy einfach nach oben halten.
Ist ein Vorschlag. Aber dann sagt die Bevölkerung wieder, was ist denn mit dem los? Wie läuft der denn hier rum halt? Ja, also das ist irgendwie nicht gesellschaftskonform halt. Wir können uns auch auf den Rücken legen und das Handy dann liegen auch über uns drüber halt. Aber das muss man sich letztendlich vor Augen führen, ja. In der Grafik ist das so, der Kopf ist wie so eine Bowlingkugel letztendlich, ja. Und der steht auf der kleinen, zarten Halswirbelsäule. Und da kann man einfach mal so sagen, ich lege eine Wassermelone auf 3 Finger. Und wenn ich jetzt die versuche, gerade zu halten, dann muss ich sehr geschickt vorgehen. Und wenn die zur Seite kippt, dann ist da ein richtiger Zug dran. Und dieser Zug ist den ganzen Tag dann permanent bei uns an der Halswirbelsäulenmuskulatur, an der hinteren. Gleichzeitig ist sie überdehnt und das ist das Problem. Ich habe eine ständige Zugbelastung in ständiger Überdehnung. Und was macht der Körper? Der reagiert einfach dann mit Verspannung. Und das Problem ist einfach, wir sagen immer, oh, du hast eine verspannte Muskulatur, du musst wärmen, dehnen, vergessen aber, dass die Muskulatur permanent überdehnt ist. Und da muss man ansetzen. Andere Bewegungsrichtung, Gegenkraft, Muskel stärken und sich wundern, dass es besser wird.
Ich habe aber mal gelernt, man soll ja den Kopf nicht zu sehr in den Nacken nehmen.
Das ist wohl wahr. Und deswegen ist die Übung ja auch an der Wand, dass ich meinen Kopf gerade mache. Und man redet da von einer isometrischen Übung. Ich gehe gar nicht weit nach hinten. Natürlich möchte man das mal auch, dass man die Halsmuskulatur vorne dehnt halt. Aber man sollte natürlich nicht immer jederzeit Extrembewegungen machen.
Dr. Matthias Manke ist der Revier-Doc im Ruhrpott zu Hause, im Ruhrpott geboren, in Dortmund, Jahrgang 74. Also mit Dat und Watt aufgewachsen. Wie denn noch?
mit Dat und Wat bestens vertraut, sowohl den Dortmund-Slang als auch das Hochgestochene habe ich drauf halt, ja. Und ja, Kind des Ruhrgebiets ist letztendlich wirklich so, in Dortmund geboren und in Bochum studiert, dann in Gelsenkirchen auf Schalke gearbeitet als Mannschaftsarzt. Ja, habe ich das Revier lieben gelernt, genieße es halt auch, muss aber auch mal sagen, bin ich für immer und ewig damit verbunden. Aber genießt die Zeit letztendlich hier unten.
Mhm. Beschreiben Sie doch mal bitte Ihre Kindheit.
Och, ich hatte eigentlich eine ganz schöne Kindheit, muss man auch mal so sagen. Halt. Also meine Eltern haben mir viel Freiheiten gegeben und was ganz wichtig ist, meine Eltern waren immer sehr aktiv und haben meinen Bruder und ich mitgenommen. Also wir hatten, ich sage mal manchmal leider nicht, das Glück, immer nach Spanien zu fliegen, auf die Insel. Nein, für uns ging es entweder hoch an die Nordsee, an den Strand, buddeln, spazieren gehen oder nach Bayern, wandern. Also ich kenne ganz Deutschland letztendlich, das habe ich kennengelernt bis zum 18. Lebensjahr und bin dann erstmals alleine nach Mallorca geflogen. Vorher habe ich das Ruhrgebiet kennengelernt, mit meinen Kumpels immer Fahrrad gefahren und ja, wir waren eigentlich immer viel draußen und haben die Umgebung genossen.
Also diese Europareisen gab es nicht, weil es finanziell nicht möglich war?
Boah, ich glaube, meine Eltern hatten keine Lust, mit uns irgendwo so weit zu fliegen. Also ich weiß, dass sie vor unserer Zeit unterwegs waren, in Spanien und was weiß ich. Und mit uns hat man gesagt, ach, mit den Kindern im Schlepptau, da werden wir nur Deutschland erkunden halt, ja. Ob es finanziell gereicht hätte, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das hätte gereicht, aber meine Eltern waren da, ja, die haben sich lieber ins Auto mit uns gesetzt, der Opel Kadett wurde vollgepackt und dann sind wir irgendwo hingereist.
So, der Opel Kadett, im Pott groß geworden und dann sind sie irgendwo hingereist. Mussten sie das auch ertragen, dass in diesem Opel Kadett es um sie vielleicht mal gequalmt hat? Das würde jetzt noch zum Ruhrpott-Bild für mich passen. Oder hatten sie die Eltern, die schlau genug waren, nicht im Auto zu rauchen?
Ich hatte die schlauen Eltern halt, also wie gesagt, aktiv, gesundheitsbewusst und was weiß ich nicht. Da hatte ich das große Glück. Ich hatte einen Bruder, mit dem ich mich wie immer gestritten habe im Auto, wir unsere Comics gelesen haben, aber das war schon eine schöne Zeit und Ich hatte Eltern, die also gesagt haben, komm, jetzt nicht hier irgendwo abhängen, Bücher lesen, sondern wir gehen jetzt nochmal Radfahren und solche Sachen. Und ich glaube, das hat mich schon ganz schön geprägt. Das habe ich in meiner Jugend gesehen, aktiv Volleyball gespielt, zusammen mit meinem Bruder im Team. Wir waren dann relativ erfolgreich bis zur deutschen Meisterschaft. Und meine Eltern haben den Grundstein für viel Bewegung in meinem Leben gelegt.
Mhm. Volleyball gespielt, weil sie als die Größe vergeben wurde, ja auch zweimal hier gerufen haben. Ne? Sie waren, wenn ich mich richtig erinnere, darf man das sagen, dass Sie ein riesiges Baby waren?
Ja, ich war ein riesiges Baby. Die Geschichte ist letztendlich mal so, dass mein Papa dann, ich wurde meinem Papa in den Arm gelegt und er sagte, er hatte nie das Gefühl, dass es ein Baby ist, sondern er hat immer so ein Kleinkind auf dem Arm mit 59 Zentimetern und relativ kräftig und das Kräftige und die Größe sind letztendlich geblieben.
Wie groß sind Sie heute?
1,94, ja. Ich hätte auch nichts dagegen, noch ein bisschen größer zu sein, und aber damit fahre ich ganz gut. Mit dem Gewicht muss man immer ein bisschen hadern halt, aber ich versuche da auch ein bisschen sportlich zu bleiben. Meine Körperfettwaage hat mir gestern noch angezeigt, ich wäre fettleibig, aber
wirklich?
Ja. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass sie diesen athletischen Körper berücksichtigen, ja, den ich mir einbilde, aber die Umstehenden manchmal verneinen. Ja.
Das ist schön. Sie haben jetzt gerade wirklich die Ausrede für viele andere Menschen erfunden. Also es hat irgendwo hat es einen Grund, einen Sinn, dass da jetzt fettleibig steht, aber es ist nicht so.
Genau, es ist nicht so. Also man muss sich einfach nur einreden, dass man eine athletische Figur hat und dann ist das fettleibig in gewisser Relation dazu.
Wie und wo und wann kam denn dieser Wunsch, Mediziner zu werden?
Och, ich glaube, dieser Wunsch, der reifte schon sehr schnell. Also auf dem Gymnasium noch, in Vorbereitung auf das Abitur, dachte ich mir, was kann ich denn werden? Werde ich Polizist oder werde ich jetzt Arzt? Und man hat ja so eine Vorstellung als Teenager und sagt sich, Arzt, das ist der soziale Status, man verdient viel Geld, man fährt dicke Autos, man lernt viele Frauen kennen. Wenn man dann fertig ist, merkt man, das war alles ein Irrglaube in gewissen Fachrichtungen halt. Aber da ist die Entscheidung letztendlich gefallen. Meine Abi-Fächer waren Bio und Griechisch, Altgriechisch und Sport halt. Das ging schon immer so in Richtung althumanistische Ausbildung. Das, was ich für Studium vielleicht gebrauchen kann. Und ja, ich war hoch motiviert. Damals musste man halt noch den NC haben, den hatte ich auch sofort. Dann gab es noch Medizinertest.
Numerus Clausus, also diese Zugangsberechtigung.
Genau so ist es. Und dann musste man noch einen Medizinertest machen. Auch den habe ich mit Bravour bestanden. Aber ich gehörte noch zu der Zeit an, wo man sagte Wehrdienst oder Zivildienst. Und ja, den musste ich ableisten und dann konnte ich endlich anfangen zu studieren.
Sie haben gerade gesagt, da ist diese Vorstellung, wenn man Mediziner wird, wenn man Arzt wird, was haben Sie gesagt, man verdient viel Geld, man fährt fette Autos und
genau, dann sozialer Status und viele Frauen.
Die das, Frauen hinterher. Ja. Es ist nicht so. Beschreiben Sie mal die Realität.
Also die Realität ist die Realität wahrscheinlich, wie es vor 20 Jahren war. Ja, also jetzt ist man sozusagen in vielen Fällen der Leistungserbringer, wo der Patient sagt, das steht mir alles zu, mach fertig. Ja, am Status ist das vielleicht noch so ein bisschen. Das Finanzielle ist im Gesundheitssystem mittlerweile eine Katastrophe. Und man sagt natürlich immer, die Ärzte klagen auf hohem Niveau. Aber gewisse Fachrichtungen, Fachsparten trifft es letztendlich auch. Und dann muss man letztendlich schon mal gucken. Also ich weiß, dass im letzten Jahr auch schon gewisse orthopädische Praxen, die rein konservativ, also ohne Operation arbeiten, auch insolvent gegangen sind.
Wenn wir schon mal bei diesen verzerrten Bildern sind, wenn ich im Ausland unterwegs bin, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, dann erzählt man gern, wenn man aus Deutschland ist und dann hört man so drei Lobhymnen. Eure Bahn ist toll, eure Straßen sind top und ihr habt ein grandioses Gesundheitssystem. Straßen und Bahn schlabbern, man hat wahrscheinlich jeder seine eigene Meinung dazu. Das Gesundheitssystem, wie bewerten Sie das denn?
Ja, also ich hätte gesagt, alle drei Punkte sind gelogen. Bahn, Auto und Gesundheitssystem. Also ich glaube, im Gesundheitssystem, im deutschen Gesundheitssystem muss sich keiner beschweren. Letztendlich sind wir alle gut aufgehoben und wir haben eine sehr nahe Versorgung noch. Aber
noch, sagen Sie.
Genau, das ist ganz klar. Ich unterstehe der Kassenärztlichen Vereinigung und auch die sagt letztendlich, auch gerade im Hausarztbereich, ja, ein Drittel aller Ärzte ist über 60. Ja, davon ist die Hälfte über 70. Das heißt, da kommt auch kein Nachwuchs. Im Facharztbereich ist das auch letztendlich so, gerade im Bereich der Orthopädie, dass man nicht mehr konservativ ausbildet. Konservativ heißt ja, ich versuche jede Operation irgendwie zu vermeiden. Aber die Ausbildung geschieht in der Klinik. Die Klinik bekommt kein wesentliches Geld mehr für eine konservative Behandlung. Also stirbt dieser Zweig aus, es wird nur noch operiert. Und der Trend ist letztendlich zur Operation im Bereich der Orthopädie. Weil man macht ja immer das, was dann irgendwie auch Geld bringt, womit man sein Unternehmen führen kann. Und deswegen sehe ich im Bereich der Orthopädie, in der konservativen Orthopädie leider dunkle Zeiten auf uns zukommen.
Und jetzt gibt es ja diese Krankenhausreform, die 2025 begonnen werden soll, umzusetzen. Die Krankenhausreform der Ampelregierung. Keine sogenannten Fallpauschalen mehr, das fällt mir da ein. Expertinnen, Experten, Ärzte sollen zentriert werden. Nicht mehr alle Krankenhäuser machen da alles. Das ist das, was bei mir hängen geblieben ist. Und dann sagen Kritikerinnen und Kritiker, da wird es ein Krankenhaussterben geben. Uns wird es immer schlechter gehen. Auf welcher Seite stehen Sie?
Ich stehe hier genau auf der Seite. Also ich komme ja von Universitätsklinik, ich habe noch beste Kontakte dazu und arbeite auch damit. Und auch da herrscht im Moment eine Ungewissheit. Ja, also die planen auch, die können nicht richtig planen. Das heißt, jemand, dessen Chefarztstelle ausläuft oder ausgelaufen ist, der hat nochmal 2 Jahre Verlängerung bekommen, weil man nicht weiß, wie es weitergeht. Und das ist ein sehr heikles Thema. Und das Krankenhaus selber hat auch Probleme, ärztliche Stellen zu besetzen. Und ich damals noch als junger Kerl musste noch um meine Stelle kämpfen. Ich war der einzige Erstarzt. Ich entstamme keiner Arztdynastie halt. Und um mich herum waren nur Professorensöhne. Und da war ich froh, dass ich eine Stelle an der Universitätsklinik bekommen habe. Und heutzutage sagen die Chefs halt, sie sind froh, wenn sie irgendjemanden haben, damit sie jemanden haben, der Blut abnehmen kann. Ja, überspitzt gesagt letztendlich. Das heißt, wir haben Versorgungsprobleme. Und die Mediziner, die jetzt fertig sind mit dem Studium, die haben kein großes Interesse in vielen Fällen, und ich rede über 50%, mehr in die Patientenversorgung zu gehen, weil
die haben wahrscheinlich auch kein großes Interesse, sorry, wenn ich dazwischen gehe, in diese Regionen zu gehen. Also ich lese das in NRW auf dem Land, ich lese das aber auch auf der Insel Rügen auf dem Land. Wir suchen dringend einen Hausarzt, einen sogenannten Landarzt, jemanden, der uns in der Region versorgt. Das macht keiner mehr.
Das macht keiner mehr. Aber ich glaube, das liegt letztendlich einfach nur an die Patientenversorgung ist anstrengend und das, was man dafür bekommt, ist nicht mehr das, was man vor 20 Jahren bekommt hat. Ja, man kann nicht alles aufs Geld herunterbrechen halt. Aber wenn man eigenverantwortlich in der Praxis ist, ja, das ist, man hat seine Patienten. Ich behandle alle 3 Monate knapp 2000 Leute eigenverantwortlich. Ich stehe für jeden Patienten mit meinem Namen, mit meiner Qualität ein. Und wenn man vom System letztendlich über die Jahre ausgebrütet wird, dann macht das keinen Spaß. Und ich kann verstehen, dass ein junger, hochmotivierter Mediziner da sich wirklich überlegt, in welche Richtung gehe ich jetzt.
Der Revierdoc Matthias Manke ist im Gespräch, ein Doktor, ein Mediziner, ein Arzt im Revier. Sie waren aber auch mal beim Revier-Fußballverein, bei Schalke 04. Das haben Sie vorhin kurz angesprochen, da waren Sie Mannschaftsarzt. Heißt das, dass Sie Schalke-Fan sind?
Ei, das ist eine sehr heikle Frage. Also ich bin Kind des Ruhrgebiets, ich bin für jeden Ruhrgebietsverein, wenn es natürlich gegen Bayern spielt. Meine Eltern kommen aus Gelsenkirchen, deswegen habe ich schon ein gewisses Schalker Blut. Ich bin in Dortmund geboren, ja, in Bochum wohne ich, das ist schon schwierig. Aber wenn man mich fragen würde, ja, ich glaube, ich bin Schalker.
Mhm. Das war fast diplomatisch.
Ja.
Aber ein Fußballfan.
Auch da ist es so. Also ich glaube, ich gucke mir Spiele gerne an halt. Ich kann nicht exzessiv jubeln. Das habe ich bei Schalke gelernt, wenn ich unten am Spielfeldrand saß, da wild gestikulieren. Das kriege ich alles hin. Also ich werde auch die Spiele der deutschen Nationalmannschaft genießen. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie ins Stadion regelmäßig gehe.
Wie wird man Mannschaftsarzt?
Ja, es ist meinem Kollegen, dem Kollegen Falazik, zu verdanken gewesen. Wir beide sind Ärzte vom Olympischen Sportbund, betreuen die Leistungsathleten im Bochum-Wattenscheid am Stützpunkt. Und er wurde gefragt, ob er dann Schalke halt auch betreuen würde. Und das wollte er letztendlich nicht alleine machen. Und dann hat er mich mitgenommen und dann haben wir das zu zweit gemacht, was auch sehr diplomatisch ist in so einem großen Verein.
Ich denke mal, da muss man ganz sensibel sein, so als Mannschaftsarzt bei einem Fußballteam, weil die Spieler sind ja Kapital. Das darf man um Himmels Willen nicht kaputt machen.
So ist es. Die Spieler sind Kapital, manche sind Dieven. Man muss vermitteln zwischen Trainer, zwischen Vorstand, Geschäftsführung. Und das ist Kapital, es muss spielen. Ja, wenn ihr nicht spielt, droht eine Niederlage. Man bewegt sich also in einem großen Spannungsfeld und dann muss einer der Böse sein, einer muss der Gute sein und man muss gucken, mit wem man spricht. Und das haben wir beide ganz gut eigentlich hinbekommen.
Und dass die nach 8 Wochen, nach einem Kreuzbandriss, wieder spielen können und Tore schießen, das ist doch nicht normal.
Ah, jetzt kommt's. Das ist, jetzt muss ich leider mit einem Mythos aufhören halt. Ja, manche Mannschaftsärzte oder Sportärzte neigen dazu, Verletzungen schlimmer zu machen, als sie sind. Und ja, was bei dem einen Muskelzerrung ist, ist bei dem anderen Muskelfaserriss. Ja, die Therapie dauert bei beiden Sachen 3 Tage und ist er wieder gesund. Also darf man sich nicht immer so drauf verlassen. Also ein richtiges Kreuzbandriss, da weiß jeder, das ist ein Ausfall von 6 Monaten. Aber so die kleineren Sachen wie Muskel-Sehnen-Verletzung, da wird das in vielen Fällen immer schlimmer nach außen getragen, als es ist. Umso größer ist die Wunderheilung und so größer der Status für den behandelnden Arzt.
Wunderheilung, Sie haben das Wort in den Mund genommen. Also es gibt diese Wunderheiler nicht, sondern es gibt wahrscheinlich wirklich nur ganz engagierte Kolleginnen und Kollegen, die da ganz genau hingucken und sagen, auch wenn du jetzt am Abend bei mir warst, morgen früh um 8 möchte ich dich wiedersehen, weil ich will den Heilungsprozess verfolgen.
Genauso ist es halt, ja. Also als guter Mannschaftsarzt ist man natürlich 24 Stunden für die Leute letztendlich da und muss auch, ich erzähle das immer gerne als Anekdote, auch nachts zur Verfügung stehen, dann ruft der Spieler an und sagt, meine Katze hat Durchfall, was können wir machen? Auch mit solchen Problematiken muss man sich als Mannschaftsarzt einer Profimannschaft befassen.
Und das machen die Leichtathletinnen und Leichtathleten nicht?
Die machen das nicht. Die sind da ein anderes Genre halt. Also man kann da wirklich unterscheiden zwischen Leichtathleten, Handballern, Fußballern, Rennfahrern. Das ist immer ein ganz spezielles Klientel. Und Fußballer sind ja sehr empfindlich sensibel, würde ich das immer so sagen. Nicht alle, es gibt auch Ausnahmen, ich kann das immer ganz gerne sagen, Goretzka, Sané, das waren auch meine Spieler, knallharte Jungs, die auch versucht haben oder wollten mit Verletzungen zu spielen, aber es gibt auch andere, wo ich mir dachte, jetzt geh doch einfach mal aufs Feld und lauf und jammer nicht hier rum.
Wenn Sie den Leroy Sané ansprechen, der gerade ja noch so mit 1-2 Zipperlein zu tun hat, aus der Ferne, Sie wissen, wie sich dessen Muskulatur anfühlt, dessen Stütz- und Bewegungsapparat, wird er uns Freude bereiten bei der Euro?
Ich glaube schon. Also Leroy war immer ein hochmotiviertes Kerlchen, was immer extra Trainingseinheiten geschoben hat, während die anderen schon irgendwo beim Billardspielen waren. Und ich glaube, der legt besonderen Wert auf die Rehabilitation und Motivation stimmt, körperliche Fitness ist er auch mal ganz oben. Und wenn das Quäntchen Genesung auch noch mit dabei ist, dann kann er uns Freude bereiten.
Man hat den Eindruck, nur so Arzt sein reicht Ihnen nicht aus. Also Mannschaftsarzt und dann schreiben Sie Bücher, 5 haben Sie schon veröffentlicht. Was reizt Sie eigentlich daran, so eine öffentliche Person zu sein?
Ich weiß auch nicht, wie es dazu gekommen ist halt. Also es macht schon Spaß. Also in erster Linie habe ich den Drang, Wissen zu vermitteln. Und der Rest hat sich einfach so ergeben. Ja, und gerade mit den Büchern kann ich viel mehr Leute erreichen als in der Praxis. Jeder kennt das, der Arzt ist immer kurz angebunden, ja 5 bis 10 Minuten und dann ist er schon wieder weg. Im Buch hingegen kann ich das mit einfachen Worten ausführlich beschreiben, so dass die Leute wirklich mal umdenken können. Kauft euch das Buch, liest das mal am Wochenende und ihr wisst viel mehr als manche Orthopäde. Und davon soll man profitieren, ja. Und für mich ist es letztendlich mehr wichtig, aus der Praxis herauszukommen, ja. Also wenn man meine Praxis wie so ein Hamsterrad aufgebaut im Kreise, wenn man dann den ganzen Tag rumläuft, dann muss man einfach was anderes machen. Und das habe ich schon seit Gedenken gemacht. Am Anfang während der Klinikzeit war ich noch Polizeiarzt, also Blutprobenarzt. Und dann ging es halt einfach so weiter. Viele Veranstaltungen, Autoren, jetzt ist das Fernsehen noch mit dabei. Das ist für mich der gesunde Ausgleich zum stressigen Arbeitsalltag.
Blutprobenarzt.
So ist es halt. Wenn man die Leute dann abends erwischt hat und alkoholisiert am Steuer, so. dann wurde der Dr. Manke angerufen und würde sagen, komm, nimm dir mal Blut ab oder schreib dir mal haftfähig. Und ja, es ist verjährt. Es war auch mal ein Nachbar dabei, mir Justizvollzugsangestellter. Und dann weiß man, vielleicht staut man noch ein bisschen länger, dann rutscht der Wert gerade noch so drunter. Darf man nicht verraten. Aber letztendlich war es das so. Aber es gab schöne, interessante Geschichten letztendlich, möchte diese Zeit nicht missen. Also ich kann davon zehren und ich habe viel erlebt, viel gesehen. Ich glaube, mich kann auch nichts mehr erschüttern aus den ganzen Sachen, die man als Arzt beruflich und privat erlebt hat.
Ja, weil Sie die Erschütterung schon hatten, über die können wir auch gleich sprechen. Der Mann, der sich mit dem Rücken, mit dem Nacken, mit den Achillessehnen, haben wir gehört, auch auskennt. Unter anderem schreiben Sie über unsere Füße. Warum wir die besonders verwöhnen sollen, das besprechen wir gleich. Dr. Matthias Manke im Deutschlandfunk Kultur, Sportarzt und Orthopäde und selbst, ich nenne es mal, gebranntes Kind, wenn der Orthopäde Rücken hat. In diesem Buch beschreibt Matthias Manke seine Erfahrung mit dem heftigen Schmerz. Wie konnte ihm das mit dem Bandscheibenvorfall selber passieren?
Tja, das habe ich mich am Anfang auch gefragt. Ja, eigentlich athletische Figur, immer unterwegs, Sport getrieben, aber trotzdem hat es mich erwischt. Und ich glaube, das war doch in einer Phase, wo ich sehr stressgeplagt war, vielleicht doch nicht ganz so auf meine Ernährung geachtet habe und auch der Sport ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Ja, und dann bedarf es irgendwie einer Situation, eine falsche Bewegung und dann knüppelt es in den Rücken hinein, schießt sofort ins Bein und dann weiß man, das ist jetzt ein Worst Case, also ein ganz schlechter Fall.
Was haben Sie dann gemacht?
Erstmal ignoriert halt. Ja, versucht halt, gut, ich nehme ein bisschen Tabletten ein, ich wärme mal und ich muss trotzdem weiterarbeiten. Und aber wenn man das genau sieht, also es hat mich direkt in der Sprechstunde erwischt. Ich konnte mich nicht mehr bewegen, ich hatte Tränen in den Augen und die Sprechstunde musste abgebrochen werden. Ich musste sofort ins MRT, da war ein Bandscheibenvorfall. Habe mich, wie gesagt, eine Woche dann zu Hause hingelegt unter Morphium und dann war es soweit, da musste ich wieder arbeiten gehen. Wenn man selbstständig ist, alleine in der Praxis ist, einen riesigen Kostenapparat drumherum hat, dann muss man sich aufraffen, arbeiten zu gehen und das waren dann schlimme Wochen und Monate, wo ich im Regelfall stärkere Schmerzen hatte als die Patienten, die mir gegenüber saßen.
Man sagt ja immer, Rücken kommt zu 50%, weil irgendwas mit der Seele nicht stimmt.
Ich würde es auch so unterschreiben halt. Also mit der Seele stimmt, ist immer so eine Sache. Da fallen ja psychische Erkrankungen drunter. Der Rücken ist der Spiegel der Seele halt auch. Also viel Stress, alles, was uns beschäftigt im Alltag, das sensibilisiert unsere Nerven halt und spannt unsere Muskulatur letztendlich an halt. Und dann kommt das eine zum anderen, ja, bin ich da nicht entspannt, kommt da vielleicht noch so ein bisschen Schludrigkeit halt rein, dann knallt es. Also bei mir gehört es letztendlich mit bei der Anamnese, also dem Gespräch mit dem Patienten halt, zu fragen, wie sieht's denn aus, wie ist ihr Stresslevel, wie ist ihr Stressfaktor, und da höre ich eigentlich zu 90%, ja, das ist halt ein bisschen höher.
Sie sind 50 geworden im Februar und Sie sagen selber, das ist so dieses Alter, wo man nicht mehr ganz jung ist, aber auch noch nicht alt, und wo diese, Sie haben vorhin gesagt, die Zipperlein beginnen. Als ich mich gestern mit Ihnen beschäftigt habe, habe ich die Füße hochgelegt und mir tatsächlich selbst die Füße massiert, weil Sie sagen, das ist so wichtig und wir unterschätzen es. Und tatsächlich bin ich heute Morgen irgendwie besser aufgestanden. Warum sollen wir denn so Wert legen auf unsere Füße?
Ja, wir legen ja gar keinen Wert auf unsere Füße. Ja. Also fangen wir an bei der Pflege. Ja, wenn wir duschen, dann das Duschgel, was bei uns am Körper runterläuft, das trifft die Füße, benetzt das und fertig. Dann kommen sie in Socken und fertig und fristen dann ihr tägliches Dasein in den Schuhen halt. Ja, Füße sind nicht salonfähig, redet auch keiner bei einer Party drüber, aber die Füße sind das Fundament unseres Körpers. Und wir wissen halt, beim Haus haben wir ein schwaches Fundament, dann gerät die ganze Bude ins Wackeln und stürzt letztendlich ein. Und so ist es letztendlich auch mit den Füßen. Und während wir beim Kind immer noch diese kleinen Knubbelfüße genießen und sagen, ach, schöne Füße, achtet da beim Erwachsenen oder beim Jugendlichen schon keiner mehr drauf. Und wir können über unsere Füße so viel Information aufnehmen. Wir haben knapp 1500 bis 2000 Nervenendigungen am Fuß und dadurch nimmt unser Körper Reiz auf. Und das geht im Schuh verloren. Und wenn wir dann anfangen, ja, unsere Füße zu massieren, neue Reize zu bringen, dann stimuliert das unseren ganzen Körper und kann auch Schmerzen an anderen Stellen halt einfach reduzieren.
Mhm. Zur Fußpflege gehen?
Wenn man irgendwann ungelenkig wird, ja, also Fußpflege gehen, da fällt mir mal ein, meine Mutter hat mir früher immer die Fußnägel geschnitten halt, ja, je älter man wird, dann sollte man die Leute zur Fußpflege schicken, ist natürlich auch eine gewisse Form von Bewegung, zu versuchen, seine Fußnägel gut zu schneiden, also um ganz sicher zu gehen, sollte man zu einer Fußpflege gehen, damit macht man sicherlich nichts falsch.
Sie sind zweifacher Vater, wie überreden Sie Ihre Kinder, wenn der Barfußpfad nicht vor der Tür ist, wie überreden Sie Ihre Kinder denn, was für ihre Füße zu tun? Also was macht man da richtig? Sind es die bequemen Sneakers? Sind es diese Birkenstockschuhe? Sind es gar keine Schuhe?
Ja, das ist, also im Vorwort meines Buches Leichtfüßig habe ich auch reingeschrieben, ich bedanke mich bei meinen beiden Kindern, bei Marlene und Max halt, für deren ja Diskussionsfreudigkeit, was das Schuhwerk angeht. Also da kann man Arzt als Vater sein und man redet trotzdem gegen Wände halt. Modische Schuhe sind wichtiger als Gesundheit. Ja, die eine trägt dann dicke Rihanna Sneaker mit dicken Sohlen und der andere seine Adidas, die auch nicht mehr belüftet werden. Man muss immer einen guten Mix finden halt. Man muss das versuchen beizubringen, dass der Fuß natürlich Luft braucht zum Atmen, dass man jeden Tag vielleicht einen anderen Schuh tragen sollte und dass das Beste ist, halt einfach mal barfuß mit Socken zu laufen. Das machen sie natürlich auch im Haus, wenn sie...
Warum
wenn sie,
mit Socken? Ganz barfuß ist nicht gut?
Doch, klar, barfuß ist auch ganz gut, aber der eine friert halt, dann sollte er Socken anziehen halt, aber es ist immer alles besser als ja Schuhe mit Sohlen zu tragen halt. Ja, ich halte auch nichts von Lauflernschuhen für Kindern. Ja, also das ist, die Kinder lernen am besten laufen barfuß und der Fuß entwickelt sich am besten barfuß, ja, weil er die Information kriegt. Der Fuß braucht Information, damit er richtig wächst. Weil das aber nicht mehr so ist, weil man schon dem Kleinkind die Sneakers, Schuhe anzieht, auch wenn er nicht laufen kann, sehen wir in der orthopädischen Praxis immer mehr den Senkspreizfuß, Knicksenkspreizfuß, weil die Fußmuskulatur überhaupt nicht arbeiten muss im Schuh. Und deswegen sinkt das alles ab. Und eiderdaus ist damit das Fundament irgendwann geschwächt. Und wir haben Nackenschmerzen, es liegt an den Füßen.
Hm. Wenn Sie das jetzt alles schon so erzählen und auch aufschreiben, dann kann ich mir Hello Health sparen, ne? Wo die Manke-Methode für 98 Euro angeboten wird.
Genau so ist es. Also man kann sich auch so Videos angucken. Ich schätze das ja immer mehr. Also ich bin ja jemand, der nicht sagt, du musst Sport machen, du musst abnehmen. Nein, das kommt für mich immer auf die richtige Bewegung und auf die Körperspannung an. Und das kann man auch mit Übungen zu Hause machen. Und dafür ist das Hello Health nach der Manke-Methode, wo ich sage, nein, du musst jetzt nicht exzessiv Sport, Gewichte stemmen oder so, sondern guck, dass deine Körperspannung stimmt. Vergewisser dich, da sind wir wieder beim Bewegungsausgleich, dass du auch mal aufrecht stehst, die Schulter nach hinten nimmst. Ich sag mal, so wie du damals geflirtet hast, sag ich meinem Patienten, ja, man hat nicht nach vorne gehockt mit geneigtem Kopf, nein, da hat man gesagt, Bauch rein, Brust raus, Schulter nach hinten, Kopf gerade, lächeln halt. Und das ist die Position, die wir auch im Alltag brauchen, damit der Körper in der Balance steht. Und sowas vermittle ich halt in meinem Online-Programm und bin sehr erfreut darüber, dass da viele Leute zugreifen und zuschauen.
Der Revierdoc Matthias Manke ist unser Gast. Im Revier geboren, im Revier aufgewachsen, im Revier zu Hause. Und Sie haben vorhin gesagt, aber wahrscheinlich nicht immer mit dem Revier verbunden. Gibt es denn einen Sehnsuchtsort?
Gibt es halt. Also um zu entspannen, fahre ich im Moment seit Jahren immer hoch nach Cuxhaven-Dunen. Da ist mein Lieblingsrestaurant, das Leuchtfeuer. Und ich habe, also wer in Cuxhaven-Dunen war, der weiß, da ist nie Wasser. Aber ich habe viel Watt und im Watt bewege ich mich dann. Ich habe meine Ruhe, das brauche ich auch einfach mal. Und da entspanne ich.
Matthias Manke, ich sag herzlichen Dank für diese Sprechstunde, die uns angeregt hat, gerade zu gehen, das Handy nach vorne zu halten und nicht nach unten, kein Doppelkinn zu machen und mal barfuß zu laufen. Liebe Grüße nach Essen und einen schönen Tag.
Danke, wünsche ich auch nach Berlin.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.